ARD. Es ist eine der großen Überraschungen bei der Vorstellung von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 gewesen. Das Bandoneon, der Klang und die Seele des weltberühmten Tangos, dieses Instrument soll ausgerechnet seinen Ursprung nicht in Argentinien haben, sondern aus Chemnitz stammen. Kein Gerücht, sondern es ist tatsächlich verschüttete Chemnitzer Geschichte, die hier freigelegt wurde.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hola, Linda.
Hola. Ich habe mal ein bisschen Spanisch gelernt, aber viel ist nicht hängen geblieben, sagen wir mal so. Ich freue mich tatsächlich sehr auf diese Weltgeschichte, Charlie, denn mich hatte das damals auch so überrascht, dass das Bandoneon, also quasi das Instrument des Tangos, der Klang quasi zu diesem unglaublich tollen Tanz, dass das seine Ursprünge in Chemnitz hat. Das wusste ich überhaupt nicht, das kam für mich quasi wie aus allen Wolken und ich dachte so, hä, wie kann das sein? Was haben die da gedeichselt quasi für die Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz? Wie war das für dich? Wusstest du das?
Nee, es ging mir genauso. Also oft kann ich auf solche Fragen von dir sagen, ja, da habe ich schon mal was gehört oder da habe ich schon mal ein Kalenderblatt gemacht oder so, aber hier null,
und gar nichts. Und dabei bist du ja Karl-Marx-Stadter.
Dabei bin ich Karl-Marx-Stadter, ja, aber offensichtlich spielt er an meinem Kinderwagen keine Konzertina, kein Bandoneon, also nein, die Geschichte ist auch an mir völlig vorübergegangen bis vor wenigen Wochen.
Und dann ist ja gerade das Tolle, finde ich, genau solche verschütteten Geschichten freizulegen. Also jetzt dann sich auf die Spuren zu machen und zu sagen, okay, wir recherchieren das mal, wir gucken mal, war natürlich jetzt in dem Sinne für dich nicht zu schwierig, weil das ja im Zuge quasi für diese Kulturhauptstadtbewerbung ja oft auch ein Thema war. Aber trotzdem, wie war das für dich, sich auf den Weg zu machen und dem so nachzuspüren?
Ach, das war schon wirklich wie immer spannend und interessant. In gewisser Weise war es auch vielleicht leichter als bei anderen Themen. Das spielt einfach eine große Rolle, das Bandoneon jetzt im Kulturhauptstadtjahr. Also du warst ja bei der Eröffnung dabei.
Genau.
Gab es ja auch schon Bandoneon-Konzerte. Es wird beim MDR Musiksommer, das Eröffnungskonzert wird mit einem Bandoneon-Virtuosen sein. Also man pusht das Instrument doch sehr stark jetzt in Chemnitz und versucht das sehr wieder ins Bewusstsein zu rücken, dass eigentlich die Wurzel des Bandoneons die Konzertina ist und die wurde in Chemnitz erfunden.
Und natürlich muss ja aber irgendwie dieses Instrument, muss ja irgendwie trotzdem nach Südamerika gekommen sein. Und diese quasi Reise, die wirst du in der Weltgeschichte gleich in deinem Feature erzählen. Ich wollte trotzdem kurz mal ein bisschen zeitlich abklopfen, von wann reden wir denn eigentlich? Also in welchem Zeitrahmen befinden wir uns? Wann wurde dieses Instrument erfunden? Und wie sieht es überhaupt aus für die, die sich es jetzt nicht vorstellen können?
Also Zeitrahmen, wir gehen knapp 200 Jahre zurück, also 1830er Jahre ungefähr. Da ist die erste Konzertina konstruiert worden. Das erste Akkordeon ist 1829 in Wien gebaut worden. Also ist alles so die Zeit knapp 200 Jahre von heute aus gesehen. Ne?
Mhm.
Und wie sieht's aus? Akkordeon kennt jeder, es hat Tasten und einen Balk. Ein Balk hat auch die Ziehharmonika oder die Konzertina, aber hat dann links und rechts zwei Holzplatten mit Knöpfen. Das ist sozusagen der optische Unterschied. Entscheidend ist aber, beim Akkordeon ist es egal, ob ich auf- oder zuziehe, der Ton ist der gleiche. Bei einer Konzertina oder beim Bandoneon ist das anders. Es gibt zwei unterschiedliche Töne, je nachdem, ob ich auseinanderziehe oder ob ich zusammendrücke. Und das macht es schwieriger zum Spielen.
Mhm.
Es schafft aber auch sehr viel Töne und man kann naja, viel besser Melodien spielen, wenn man es dann kann.
Mhm.
Also es ist schon eine Kunst für sich, sagen alle, die Bandoneon spielen.
Und so genau, so kann man sich das vorstellen. Ja, die haben ja auch so, man hält das auch viel leichter in der Hand. Ne? Es ist nicht so groß wie ein Akkordeon. Ne? So ein Akkordeon muss ja quasi auf dem...
Wenn du mal die Tango-Kapellen siehst, die spielen ja übers Knie, oft im Sitzen.
Mhm.
Das hat mit der Musik zu tun, also so wie sie spielen. Aber das Ding hat auch ein bisschen Gewicht. Also das freischwebend 2 Stunden Konzert, ich glaube, das wird schon ganz schön anstrengend.
Da bräuchte man dann richtig Muskeln.
Ja.
Genau, interessant. Ich merke quasi aber trotzdem schon, wir haben Chemnitz, wir haben Südamerika, Tango, all das. Es ist so ein bisschen auch eine globale Geschichte, die wir jetzt erzählen werden, oder?
Total. Und vor allen Dingen ist eine Premiere. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, Linda. Wir haben Chemnitz als die Kulturhauptstadt Europas und wir haben den Tango und der ist ja immaterielles Weltkulturerbe.
Ah, na klar.
Also
Drunter
globaler, globaler und kultureller oder weltkultureller waren wir, glaube ich, noch nie. Jedenfalls nicht bei meinen Themen, die ich mit dir bisher besprochen habe.
Und dafür dann auch noch eine kleine Geschichte, die sich ja auch noch die Frage stellt, was war eigentlich zuerst da, der Tango oder das Bandoneon? Aber darüber reden wir dann noch in unserem Nachgespräch. Jetzt gibt es erstmal die ganze Geschichte im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Am Anfang stand ein Gerücht. Das Bandoneon soll aus Chemnitz kommen.
Wir haben dann mal reingerochen und haben sehr schnell gemerkt, das hatte wirklich was mit Chemnitz zu tun. Das ist ein Stück Chemnitzer Geschichte, die völlig verschüttet ist.
Per Imke, Museologe am Schlossbergmuseum in Chemnitz. Chemnitz, Rußkamps, Karl-Marx-Stadt. Das sächsische Manchester ist berühmt für Richard Hartmanns Lokomotiven, für Johann Zimmermanns Werkzeugmaschinen, für Albert Vogts Textilmaschinen. Musikalisch erwähnenswert ist allein Christian Gottlob Neefe, der Lehrer Beethovens. Und ausgerechnet hier, in dieser Technikerstadt, wird ein neues Musikinstrument erfunden. So überraschend ist es nicht, meint Per Imke. Chemnitz ist seinerzeit eine Stadt mit Köpfchen, ein Hotspot junger, kreativer Menschen.
Das war eine Zeit, die sehr offen war für Neuentwicklungen, für Bastler, für Dilettanten, wie man damals gesagt hat. Also im Prinzip Quereinsteiger. Ein Thema, was damals eine große Rolle spielte, war die Akustik. Hier haben wir also das Phänomen, dass hier eine Art Töne zu erzeugen auftauchte, beschrieben wurde, auch in solchen Veröffentlichungen, die man bisher noch nicht so kannte, nämlich diese freischwingenden Metallzungen. Ja, und da gab es diese jungen Leute und die haben gesagt, okay, schöne Sache, was kann ich daraus machen?
Das Klavier des kleinen Mannes. Ein Instrument, das ein ganzes oder zumindest halbes Orchester ersetzen kann, das dabei auch in eine erzgebirgische Hutzenstube passt. Und das man mitnehmen kann, wenn man sein Glück in der neuen Welt sucht.
Und auf einmal kommt dieses Instrument frisch aus dem Erzgebirge. Jemand hatte das mitgebracht. Es gibt da tausend verschiedene lustige Geschichten dazu.
Die der Bandoneonspieler Jürgen Karte auf seinen Recherchereisen für sein Buch Von der Konzertina zum Bandoneon alle in Buenos Aires zu hören bekam.
Es war jedenfalls dann da und sagt, was ist denn das? Was ist das für ein Ton? Was ist das für eine Melancholie? Wo kommt das her? Und dann hat sich sofort gesagt, okay, das sind wir. Das ist unser Gefühl, das ist unsere Lebenskultur. Lasst uns das irgendwo integrieren.
Aus der Chemnitzer Erfindung wird jenes Instrument, das wie kein anderes für die Seele des Tangos steht.
Ja, das ist ja gerade dieser Treppenwitz der Musikgeschichte, dass ein Instrument auf eine fertige Musikkultur stößt. Also sprich, den Tango gab es, der wurde gespielt mit Mandolinen, mit Flöten, mit Geigen, war ziemlich ausgelassen.
Der Singular Musikkultur ist nicht ganz korrekt. Es sind Musikkulturen, auf die dieses neue Instrument aus der Gruppe der Handzuginstrumente stößt. Als Konzertina erobert es die deutschen Tanzsäle. Als Bandoneon die argentinischen. Um dann, Jahrzehnte später, wieder die Deutschen aufs Tanzparkett zu locken. Bevor es um die Unterschiede und Feinheiten von Bandoneon, Konzertina und dem Akkordeon neuer Art geht, gehen wir an den Ort, wo vor knapp 200 Jahren alles beginnt.
Und zwar etwa, wenn Sie vor dem Karl-Marx-Monument stehen, ein paar Schritte rechts davon.
Hier hatte Karl Friedrich Uhlig seine Werkstatt. Und hier, unter den Augen von Marx, startet Edeltraut Höfers musikhistorischer Stadtrundgang.
Sie müssen wissen, Karl Friedrich Uhlig, der war eigentlich gelernter Strumpfwirker. Und man vermutet, weil die Quellenlage ist jetzt nicht so ergiebig, dass er vielleicht auf der Walz in Wien war. Auf jeden Fall war er in Wien. Und dort hat er ein Instrument kennengelernt, ein Akkordeon von Demian. Sie müssen sich das nicht vorstellen wie ein modernes Akkordeon. Das war so wie so ein Brett mit 5 Tasten drauf, ein kleiner Balk dran und gegenüber eine Leiste. Und das hat ihn offensichtlich inspiriert, dieses Instrument nachzubauen und weiterzuentwickeln. Denn neben seiner Arbeit als Strumpfwirker war er auch Klarinettist im Chemnitzer Orchester.
Bücherleser und Bastler ist Karl Friedrich Uhlig auch. Er kennt die damals neueste Literatur des Wittenberger Physikprofessors Ernst Florenz Friedrich Chladni über Akustik und über das chinesische Sheng, ein Instrument, das 2000 Jahre vor den Europäern das Prinzip der Durchschlagszungen, also freischwingender Metallzungen, nutzt.
Und wenn man da einen Wind, also einen Luftzug durchbewegt, entsteht ein Ton durch dieses Schwingen. Ja. Und das war eine neue, völlig neue Erkenntnis. Und das war so ein Punkt, wo so diese Bastler sich hingesetzt haben und angefangen haben, Instrumente zu entwickeln. Das passierte gleichzeitig an vielen Stellen in Europa, in Österreich, in Frankreich, in England und auch eben in Deutschland, auch in unserer Region. Es gab keine Vorbilder für solche Instrumente und da entstanden ganz verschiedene Ansätze für diese sogenannten Zungeninstrumente oder Harmonikas, wie man auch sagt.
Fantasievolle Namen haben die neuen Instrumente. Physharmonika, Eoline, Eolharmonika. Vertrauter, weil bis heute gebräuchlich, Mundharmonika und Akkordeon. Auch Karl Friedrich Uhlig experimentiert mit der neuen Art der Klangerzeugung.
1834 hat er dieses Akkordeon neuer Art, so hat er es genannt, hat mit dem Akkordeon wirklich gar nichts zu tun, zum Verkauf angeboten am Markt in einem Handelshaus.
2 quadratische Holzplatten, verbunden durch einen Balk, 5 Tasten an jeder Seite. So sieht die Konzertina aus, wie das neue Instrument bald genannt wird. Mit den insgesamt 10 Tasten kann man 20 Töne erzeugen, je nachdem, ob der Balk auf- oder zugezogen wird, erklärt Bandoneonspieler Jürgen Karte.
Wenn ich die gleiche Tonreihenfolge nehme und drücke aber, ist ganz was anderes. Das heißt, wenn ich das spielen will, ist dann, muss ich einen anderen Fingersatz nehmen. Auf der linken Seite, auf der sogenannten Bassseite, ist es der gleiche Spaß. Habe ich das? Und ich mache das auf Druck.
20 einzeln zu spielende Töne, das ist den Konzertinerspielern bald zu wenig. 1836 bietet Uhlig Instrumente mit 20 Tasten, also 40 Tönen an. 56-tönige Folgen, 72, 88, 108 Töne. Das neue Instrument ist ein Erfolg, der Nachahmer findet, erzählt Stadtführerin Edeltraut Höfer.
In Chemnitz gab es dann weitere Konzertina-Produzenten, zum Beispiel Pürner. Ja, und er hat auch auf den Leipziger Messen ausgestellt und offensichtlich auch Familienangehörige von ihm, sein Stiefsohn Reichel, der hat dann eine Konzertina-Produktion in Waldheim aufgezogen. Der Herr Zimmermann aus Karlsfeld, der in Chemnitz in einer Gießerei gelernt hat, hat lieber Musik auf Tanzböden gespielt, auf einer Uhlig-Konzertina. Der hat wohl die Idee dann nach Karlsfeld getragen und es war sehr erfolgreich, ja.
Konzertinas aus Waldheim, Karlsfeld, Chemnitz gehen nach Russland und nach England, wo Charles Wheatstone, unabhängig von Uhlig, ebenfalls eine Konzertina konstruiert hat. Und die sächsischen Konzertinas kommen nach Krefeld, wo der Musikalienhändler Heinrich Band sie verkauft. Dieser Punkt ist unstrittig. Ab jetzt beginnen Dissonanzen. In Krefeld ist man überzeugt, Heinrich Band habe die Konzertina zum Bandoneon weiterentwickelt. Eine Sicht, die auf sächsischen Widerspruch stößt. Denn Heinrich Band ist Händler, kein Instrumentenbauer. Er ist aber auch Musiker, Cellist nachgewiesenermaßen. Wahrscheinlich konnte er auch die Konzertina spielen. Sonst wäre er kaum auf die Idee gekommen, Griffe und Töne zu verändern.
Diese Erfindung nahm sich der Heinrich Band an. Und da es damals noch kein Patentgesetz gab war es auch relativ einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach ein paar Töne ringsrum und sage, das ist mein Instrument. Er hat nur 6 Knöpfe dazu gemacht.
Sagt Musiker und Buchautor Jürgen Karte. Als Instrumente mit rheinischer, später argentinischer Griffweise werden Banz Instrumente bekannt. Nicht nur die Griffe, auch der Ton ist anders. Schärfer, schneidender, was vor allem bei Musikern in Übersee gut ankommt. Von dort kommt auch der Name für Banz Instrument oder zumindest der erste schriftliche Nachweis.
Und dann war es 1855, dass ein Auswanderer in Nordamerika auf die Idee kam, ich möchte auch so ein Instrument haben und schick doch mal so ein Bandoneon. Und da fiel das erste Mal der Name Bandoneon. Okay, dachte sich der Heinrich Band, das ist doch eine gute Strategie. Und 2 Jahre später, 1857, nannte er seine Instrumente Bandoneon, machte ein Metallschild dran an die Luftklappe des Instruments mit der Aufschrift Bandoneon.
Ob Heinrich Band seinen Namen schon vorher mit dem Instrument verknüpft hat, indem er einfach die vom Akkordeon vertraute Nachsilbe Eon anhängte, ist ungewiss. Der neue Name ist auf jeden Fall ein marketingtechnischer Geniestreich. Bandoneon. Leicht in vielen Sprachen auszusprechen und weniger sperrig als Akkordeon neuer Bauart, weniger abgehoben als Cäcilium, Seraphine, Äoline oder Melaphon. Im sächsischen Waldheim und erzgebirgischen Karlsfeld, wo Heinrich Band seine Instrumente bauen lässt, greift man den neuen Namen bereitwillig auf.
Und sagten, okay, na, wenn das so heißt, dann nennen wir das auch so und haben das als ihr Instrument dann als Bandoneon verkauft. Ein Riesenexportschlager war das dann geworden in Sachsen. Denn die Fabrik in Karlsfeld war eines der größten Devisenzentren gewesen, weil die dann merkten, okay, das ist das Instrument, können wir ja richtig vermarkten nach Südamerika. Eben diesen speziellen Instrumententyp, der aufgrund seiner Schärfe hier überhaupt nicht Interesse fand. Man wollte ja immer noch dieses kleine Orchester haben und hat sich gewundert, was die damit wollen.
Begrifflich und akustisch gibt es fortan 2 Instrumente. Das hauptsächlich für den Export bestimmte Bandoneon mit einem scharfen, klaren, aber wehmütigen, klagenden Ton und die deutsche Konzertina, weicher, harmonischer gestimmt, mit weniger Tönen.
Das war das Klavier des kleinen Mannes. Es gab viele Einzelspieler und dann sind auch Vereine entstanden. Der erste deutsche Konzertina-Bandoneon-Verein, Harmonika-Verein nannte er sich, ist unseres Wissens nach in den 1870er Jahren auch hier in der Region entstanden. Es gab dann Anfang 20. Jahrhundert gab es mindestens 20 Vereine hier in der Stadt. Es gab hier in der Umgebung, vor allen Dingen ins Erzgebirge hoch, im Prinzip jedes Dorf, jede kleine Stadt hatte da mindestens einen Verein. Das war eigentlich das Volksinstrument Nummer 1.
Während das Bandoneon gleichzeitig in Argentinien und Uruguay zum Nationalinstrument wird. Nur spielt der Musiker es in Buenos Aires ganz anders als in Zwickau und Zwönitz. Nicht im Marschrhythmus, nicht besinnlich zum Schunkeln, sondern knackig, rhythmisch.
Denn es ist so, dass in der südamerikanischen Musik im Tango zum Beispiel kein Blech verwendet wird und kein Schlagzeug. Diese perkussiven Elemente kommen alle von den Instrumenten selbst, sprich von den Geigen, die kratzen dann hinter den Steg. Der Kontrabass, der dann einfach mal hinten auf den Deckel draufhaut oder perkussive Sachen macht. Und beim Bandoneon ist es ebenfalls gleich. Also man nimmt zum Teil die Töne und während man übers Knie spielt, spielt man einen Ton und nimmt den aber auch gleichzeitig weg, sodass es ein Halbgeräusch und Halbton ist. Und das kann man beim keinen anderen Instrument machen. Ja, dass ich diesen Winkel nutze, der dann einfach hier nur so wippt.
Das Bandoneon wird zu dem zentralen Instrument der Tango-Kapellen, zur Seele des Tangos. Wird besungen und verehrt, vor allem die Instrumente von Alfred Arnold aus Karlsfeld. Astor Piazzolla würdigt ihn mit einer Suite und der Komponist Gabriel Clausi widmet Arnold einen Tango.
Wie häufig dachte ich an dich, Bandoneon, wo der deutsche Alfred Arnold dich erbaute. Welch seltsamer Wind brachte dich hierher? Wer hat dein Doppel-A unter diesen Himmel gestellt?
Auch Jürgen Karte spielt ein Doppel-A, ein Alfred Arnold Bandoneon. Ein Reimport der 50.000 Instrumente, die aus Karlsfeld nach Südamerika gingen.
Die sind gleich so, wie sie waren, in Ölpapier eingepackt, in Blechkisten verpackt, in Containern zu jeweils 300 Stück, sind die ab nach Hamburg und von dort mit den Containerschiffen nach Südamerika.
Dort haben die Ziehharmonikas überlebt, während sie in ihrer Heimat aussterben. Dabei hat es vor 100 Jahren mehr Konzertina als Fußballvereine gegeben. Konzertina-Bands spielen an den Wochenenden zum Tanz oder geben Konzerte mit Adaptionen populärer Melodien. Als Klavier des kleinen Mannes sind die Konzertina-Vereine proletarisch geprägt und geraten nach dem Machtantritt der Nazis unter Generalverdacht. Wie alle Vereine werden auch die Konzertina-Ensembles gleichgeschaltet. Einige lösen sich auf, andere machen das politische Spiel mit.
Es ging dann so weit, dass es einen Beschluss gab von der sogenannten Reichsmusikkammer. Das Instrument ist nicht tragbar, das ist einfach nicht arisch, das muss verboten werden. Totaler Quatsch, weil das ja ein typisch deutsches Instrument ist.
Zwar gründen sich nach 1945 Konzertina-Vereine neu, doch zu einem wirklichen Comeback kommt es nicht. Es gibt auch kaum neue Instrumente, denn die berühmten Hersteller in Karlsfeld oder Waldheim sind enteignet, die Besitzer vertrieben. Eine 100-jährige Musiktradition endet. Bis der Tango die alte Welt entdeckt. Als der Tango Nuevo auch die deutschen Tanzsäle erobert, als Astor Piazzolla das Bandoneon in die Konzertsäle einführt und gleichzeitig in Deutschland ein Folk-Revival die Konzertina von ihrem gemütlichen Schunkel-Image befreit und ihr als Ziehharmonika, Quetschkommode oder Bandoneon neue Töne entlockt. Und schließlich in den 2000er Jahren die sächsischen Wurzeln von Konzertina und Bandoneon wiederentdeckt werden.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Von Chemnitz nach Buenos Aires, das Bandoneon und seine globale, ja, weltumspannende Geschichte. Charlie, ich muss sagen, ich habe jetzt alles gelernt und weiß jetzt, wie es läuft mit dem Bandoneon und warum das eigentlich ja so eine Ursprünge in Chemnitz hat. Und trotzdem die Frage, was war zuerst da? Ja, Tango oder Bandoneon?
Die Konzertina.
Okay, du windest dich heraus.
Nein, eindeutig. Also der Tango ist erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden oder um 1900 kann man sagen. Mhm. Und da gab es die Konzertina einfach schon.
Eindeutig.
Aber in der Form als Bandoneon, dann gab es den Tango zuerst. Der Tanz gab es schon Tango-Kapellen ohne Bandoneon vorher. Mhm. Also ja, ist glaube ich auch ziemlich unerheblich, weil das ist so ein fließende Entwicklung, wo ganz viele Einflüsse hereingekommen sind. Man muss sich ja vorstellen, Argentinien um 1900, schwer vorstellbar von heute, eines der reichsten Länder der Welt. Mhm. Mit Weizenanbau, mit Rindfleischexporten. Also seit 1880er oder späten 1880er Jahren gab es Kühltransporter, was möglich war, das Fleisch einzufrieren und gefroren nach Europa zu bringen. Und damit boomte einfach der Rindfleischexport von Argentinien nach Europa. Und die sind reich geworden, richtig reich.
Wahnsinn.
Und dazu dann noch Weizenanbau. Also das war so ein Sehnsuchtsort wie Amerika eigentlich, Argentinien damals. Und da sind Unmassen, vor allen Dingen Italiener aus Neapel sind ganz viele hin, aber auch Deutsche, Finnen, Letten, aus allen europäischen Ländern sind eigentlich Leute nach Buenos Aires und auch nach Uruguay, muss man sagen, Montevideo. Das fällt immer ein bisschen hinten runter, aber sind eigentlich in beide Länder gegangen, in der Hoffnung auf ein besseres, erfolgreiches Leben. Also der Traum vom Tellerwäscher zum Tango-Spieler.
Ich kann das übrigens nur bestätigen, weil wenn man nämlich mal in Buenos Aires zum Beispiel ist, was ich war vor ein paar Jahren, allein an der Architektur dieser Stadt sieht man diesen Reichtum so sehr, dieses unglaublich architektonisch tolle Stadt, spannend. Da ist so viel zu entdecken. Genau, der italienische Einfluss ist natürlich unvermeidbar einfach da. Den kann man, also quasi, das sieht man überall. Man findet aber lustigerweise auch, als ich da war und ich war so überrascht, ein Denkmal oder so ein Ort, so ein Platz, wo auch Sachsen ein relativ großes Denkmal hat. Was, ja, da war ich sehr überrascht und musste erstmal Fotos
das?
machen.
Nee,
es war für ich habe den Hintergrund schon wieder jetzt so ein bisschen vergessen. Ich müsste jetzt das alte Foto rauskramen, aber das war irgendwie, gab es da eine Verbindung zu Sachsen, ja. Und dann haben die da irgendwie so ein Denkmal aufgebaut, das war verrückt.
War das vielleicht für Alfredo Arnold als Karlsfeld, also wegen dem Bandonium?
Nee, das leider nicht, nee. Da ging es schon irgendwie um andere Sachen. Ah. Aber es ist wirklich spannend, ja. Wir haben mit Argentinien, wie du sagst, auch Uruguay, weil wir haben einfach solche starken Länder. Genau, diese globalen Verbindungen sind schon da. Und auf der anderen Seite haben wir auf der Welt und aber auch in der Region in Chemnitz, was ich dann auch so spannend fand, diesen Moment zu sagen, also man erfindet ein neues Instrument.
Ja, also nachdem ich mich jetzt so lange mit beschäftigt habe, erscheint es mir gar nicht mehr so unlogisch, weil es ist die Stadt mit Köpfchen, wissen wir ja, ne? Chemnitz. Und das ist eben nicht bloß der überdimensionale Marx-Kopf, sondern es sind einfach auch Tüftler. Die haben die Textilmaschinen oder Hartmann, die Lokomotiven. Das sind so die Sachen, die man kennt, den Maschinenbau, ne? Mhm. Aus Chemnitz so verbindet. Aber wenn da ein Tüftler war, der sich musikalisch interessiert hat, und da kommt was, ein ganz neues Prinzip, zumindest für Europa, ein neues Prinzip der Klangerzeugung, dass dann in Chemnitz sozusagen jemand da rumtüftelt und versucht, wie geht das mechanisch, was kann ich da machen, ist gar nicht so unlogisch.
Und dabei, finde ich, ist dann auch, so sag ich mal, diese Mischung von Karl Friedrich Uhlig auch sehr spannend. Also Strumpfwirker, Klarinettist als im Hobby, sagt ja schon eine Menge aus. Also wenn er sich da interessiert, was für eine Art Instrument in einer gewissen Weise auch rauskommt. Ne? Was dann wiederum spannend ist als drittes Element, dass er sich an diesem chinesischen Instrument, dieses Sheng, wenn ich es richtig ausspreche, dass das da auch noch mit reinkommt, was natürlich als Instrument viel, viel älter ist, aber halt, ja, so diese anderen Elemente mitbringt, wie man halt ein neues Instrument konstruieren kann, entwickeln kann.
Ob er das Schenk kannte, weiß ich nicht. Bin ich mir auch nicht sicher. Aber dieses Grundprinzip, diese Durchschlagen, diese vibrierenden Metallstimmen, das war einfach eben gerade erfunden, wurde beschrieben durch diesen Physiker. Und dann hat man eben drum experimentiert, wie kann man das nutzen? Da ist eben von dem Jahr das Akkordeon in Wien erfunden worden und er hat eben dann in einer Variation das Bandoneon, also damals die Konzertina, erfunden.
Mhm.
Also das waren einfach verschiedene Ansätze und er war nicht der Einzige, der da rumexperimentiert hat. Und ich fand es auch ganz interessant, er hat ja ein Instrument mit 20 Tönen nur entwickelt. Und dann hieß es, kannst du nicht mehr machen. Hat er gesagt, könnte man machen, will er aber nicht. Weil er will ein Instrument, was einfach zu lernen und einfach zu spielen ist für den erzgebirgischen Arbeiter dort in seiner Hutzenstube, der nicht die Zeit hat, nicht die Nerven hat, nach einem 12-Stunden-Tag in der Fabrik noch ein Instrument zu lernen, was kompliziert ist.
Ja, was ja auch wieder ein interessanter Gedanke ist zu sagen und dieser Ansatz, ne, dass Kultur oder Musikalisches, dass das mit Arbeiterinnen, mit Arbeitern, dass das so verbunden wird, dass man sagt, ich will da was haben für die Leute, die viel arbeiten und dass die trotzdem noch Zeit haben, irgendwie Kultur oder selbst ein Instrument zu spielen, kreativ zu sein.
Ja, wenn
man das Gefühl hat, heute im Kapitalismus, so weit wie wir sind, würde man schon wieder zu viel optimieren wollen. Und damals wurde das noch mit anders gedacht. Also jedenfalls von Herrn Uhlig.
Von Herrn Uhlig. Und es gab die anderen, die gesagt haben, nee, das muss mehr Töne haben, um einfach musikalisch breiter spielen zu können. Und Uhlig ist so ein bisschen die Tragik. Er hat eben darauf beharrt und ist dann relativ schnell verschwunden und überholt worden durch andere Instrumentenbauer, die mehr Töne angeboten haben.
Und da muss man auch sagen, marketingmäßig, ne, wenn wir zum Bandoneon kommen,
ja.
Natürlich hat Heinrich Band die bessere Idee gehabt fast oder den anderen Weg, den besseren Weg beschritten.
Das ist ja noch die spannende Frage, ob er den besseren Riecher gehabt hat. Denn der Name Bandoneon, der taucht ja erstmalig in der Bestellung auf, also ist gar nicht von ihm. Und er spricht auch nicht von seiner Erfindung in Schreiben, sondern von einer Erfindung. Ist ein schwieriges Thema. Auch ein heiß diskutiertes Ost-West-Thema unter Konzertina-Bandonium-Fans.
Ach.
Ja, weil Krefeld sagt, wir sind die Erfinder des Bandonions.
Oh.
Und Chemnitz oder Karlsfeld sagt, nee, das kommt von uns und der Heinrich Band ist ja nur ein Händler.
Mhm.
Wobei er hat eben den Klang und auch die 6 Tasten gehen auf ihn zurück. Aber wie immer, der Erfolg hat viele Väter. Ne?
Genau, und ich meine, es ist nicht immer nur schwarz und weiß, nee. Wenn wir mit unseren Binsenweisheiten kommen.
Genau, gebaut sind sie jedenfalls im Erzgebirge und in Waldheim.
Genau, und da, was auch noch so spannend ist, sieht man mal wieder, wie vielfältig, wie breitflächig einfach auch damals die ganzen Vereine waren, Musikvereine waren, das zu spielen, dieses Instrument, wie sehr das auch in den Haushalten und unter den Leuten bekannt war. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich finde, wieder eine kleine Erklärung, wie kann das sein, dass dann solche Sachen, solche Traditionen so verschütt gehen, hat hier natürlich, würde ich sagen, mal wieder damit zu tun, dass die Nazis wieder mit ihrer Politik unglaublich viel zerstört haben, was in der Kulturtradition dieses Landes war, oder? Würdest du mir da zustimmen oder bin ich da zu harsch?
Also so wie mir das alle erzählt haben, mit denen ich gesprochen habe, die Nazis haben da eine große Rolle gespielt mit ihrer Gleichschaltung von Vereinen. Das traf ja nicht bloß die Konzertina-Vereine, sondern das traf ja generell alle Vereine. Und es waren eben Arbeitervereine. Und ein Teil hat eben mitgemacht und ein Teil hat nicht mitgemacht. Die haben dann ihre Konzertina in die Ecken gelegt. Und nach 1945... ja, die Leute hatten andere Sorgen zum einen. Und dann spätestens am 50er Jahren hat sich der Musikgeschmack geändert. Gut, der Rock'n'Roll kam noch nicht ganz in den 50ern, aber in den späten 50ern. Man wollte was anderes und es fehlte auch an Noten, hat mir Jürgen Karte gesagt. Also für die ganzen Schlager und Sachen, die dann in den 50er Jahren kamen oder dann gar der Rock, da ist nichts für die Konzertina transponiert worden. Da fehlte es einfach an Noten, um zu spielen. Die Leute waren auch etwas älter dann geworden. Die haben noch die Schlager ihrer Jugend gespielt. Also ich habe auch noch Aufnahmen von den Capri-Fischern oder ich habe noch einen Koffer in Berlin. Also solche Sachen sind schon noch auf Konzertina gespielt worden. Aber die Tradition ist dann wirklich einfach zu Ende gegangen. Und hinzu kommt, das Akkordeon ist einfacher zu spielen. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Die Konzertina ist so schwierig zu spielen, weil du die Einzeltöne drücken musst, dass in Deutschland gar keine Notenschulen entstanden sind, sondern dass man nach Zahlen gespielt hat.
Ach was.
Es gab dann Zahlen und die hingen an Wäscheleinen sozusagen auf, vor einem am Zettel. So gibt es Berichte einfach von Leuten, die damals Konzertina gelernt haben. Und da stand dann 1, 3, 5, 18, 17 und dann hat man eben danach gedrückt und gespielt.
Wow, und dann hatte man quasi auf den Knöpfen von der Konzertina hatte man die Zahlen. Also man hat dann, also
ich weiß nicht, ob du eine Triola gelernt hast als Kind?
Nein. Wir hatten Blockflöte.
Gut, okay. Die Triola ist ja, da waren es mit Farben.
Oh.
Und da hatte man dann auch im Notenheft immer, wusste man jetzt die rote Taste, da jetzt die grüne, dann die blaue, da die orange. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, auch bei der Konzertina, spielen nach Zahlen. In Deutschland. In Argentinien, die waren musikalisch einfach weiter. Da wurden von Anfang an nach Noten gespielt.
Und damit entsteht dann einfach auch viel mehr Kreativität wahrscheinlich, nicht wahr? Also das ist einfach viel mehr ein anderes Gespür für die Musik dann auch. Also wenn man Noten hat, wirken die ja auch untereinander.
Also bei den Sachen, die ich jetzt als musikalisch gefunden habe, die CDs oder die alten Aufnahmen aus dem Rundfunkarchiv, wie gesagt, Capri Fischer, es waren Polkas, es waren Märsche, Walzer. Das waren aber alles Sachen, die schon komponiert vorlagen. Mir ist da nichts untergekommen, was direkt für eine Konzertina komponiert wurde. Kann natürlich auch eine Ignoranz sein in Deutschland. Wir machen E-Kultur, wir machen U-Kultur und vielleicht die eher Unterhaltungskultur ist dann auch nicht aufgezeichnet, nicht bewahrt worden. Kann auch solche Zufälle sein, ich will das nicht bestreiten. Aber ich glaube, in Argentinien ist von vornherein viel mehr auch fürs Bandoneon komponiert worden. Und der Höhepunkt war natürlich dann Astor Piazzolla. Ne?
Oh, und jetzt hast du mich erwischt, da weiß ich nicht, wer das ist.
Du kannst dich ja auf die Gnade der späten Geburt rausreden. Du konntest keine Konzerte sehen von ihm.
Erzähl, also wer ist das? Für alle, die es auch nicht wissen. Nicht.
Nein, es war jemand, der eigentlich klassische Musik studieren wollte. Also er kam auch aus Argentinien und dann aber umgeschwenkt ist und ganz viele Stücke fürs Bandoneon gespielt hat und auch einer der besten Bandoneonspieler war. Und auch einer der Väter des Tango Nuevo. Ach. Aber er hat auch wirklich Konzertsäle gefüllt mit Bandoneon-Konzerten. Vielleicht. Also er hat sozusagen diesen Brückenschlag zwischen E und U geschafft.
Also E-Musik und U-Musik ist Unterhaltungsmusik und...
Ja, sollte man jetzt nochmal sagen.
Es gibt den Unterschied, genau, den auch die GEMA macht.
Eben.
Er hat quasi diese Brücke geschlagen und ich meine, ich sag's jetzt mal so, vielleicht sehe ich ja ein Video von ihm und da sehe ihn spielen und würde sagen direkt, ach Mensch, Charlie, der war das. Das passiert ja auch manchmal und man vergisst es dann einfach, die zuzuordnen mit Namen.
Ja, es gibt im Netz Unmasse an Konzerten von ihm zu hören und zu sehen.
Und wenn man
findest da was.
Und wenn man möchte, kann man sich ja auch einfach jetzt mit dem Bandoneon mehr beschäftigen, weil, du hast es angesagt, genau, wir haben den MDR Musiksommer, aber auch im Programm von der Kulturhauptstadt von Chemnitz wird es einige Sachen geben zum Bandoneon und vielleicht lässt sich ja dann wieder was beleben von dieser Tradition. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die sich inspiriert fühlen.
Ja, ich finde es auch ganz spannend, der Jürgen Carter unterrichtet in der Musikschule Schüler im Bandoneon spielen. Also es gibt sozusagen Nachwuchs. Es gibt einfach Interesse, aber es ist ein Instrument, das offenbar nicht so leicht zu lernen ist. Also Jürgen Carter hat auch verschiedene andere Instrumente, auch Akkordeon, wo man denkt, ganz ähnlich, gespielt und hat gesagt, er hätte nicht gedacht, wie viel Zeit er investieren muss, um das Bandoneon spielen zu lernen.
Tja, man muss das halt auch einfach fühlen. Ich meine, der Tango ist ja auch kein einfacher Tanz. Ne? Ich meine, vielleicht
ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht reingewagt.
Ja, aber ich habe schon viel so Tango-Tänze auch einfach gesehen und es ist nicht leicht. Und ja, vielleicht passt das dann einfach zusammen. Es ist halt alles sehr, 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 sehr kompliziertes und im selben Moment aber auch ein sehr, ja, gefühlvolles, sehnsuchtsvolles, tolles Kulturgut.
Auf jeden Fall. Und das ist ja schon ein richtiges Schlusswort von dir. Wir reden über die Kulturhauptstadt mit ihrem wertvollsten Kulturgut, der Konzertina und dem Tango.
Ein immaterielles
Weltkulturerbe.
Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut!
Und wenn Sie noch Ideen, Anregungen oder Kritiken haben, können Sie uns die gerne mailen. Weltgeschichte@mdr.de. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Adios.
Adios.
Vom Schwarzwald bis nach Thüringen macht sich Unruhe breit. Die Bauern haben es satt, wie Sklaven zu leben.
Nicht heiraten dürfen, wen man will. Nicht hinziehen dürfen, wohin man will. Nicht vererben dürfen, was man will und an wen man will. Das ist die Bauernrealität anno 1524.
Wir gehen 500 Jahre nach den Bauernkriegen auf Spurensuche.
Die Bauern haben zu Hunderten Klöster gestürmt und zum Teil angezündet.
Das war der Bauernkrieg. Die 4-teilige Doku-Hörspielserie. Jetzt im Podcast Alles Geschichte in der ARD-Audiothek.